Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Nervenstark, dem Neuroathletik-Trainings-Podcast im Kampfsport. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist, dass wir heute über ein sehr spannendes, sehr cooles, sehr intensives und teilweise auch sehr tiefgründiges Thema sprechen. Denn ich möchte heute mal mit dir etwas ausarbeiten, was es bedeutet, vor allen Dingen auf neurophysiologischer, neuroanatomischer, neuroathletischer Sicht. In dem Fall für mich alles das Gleiche, was es bedeutet, Bewegungsvertrauen wieder zu bekommen. Und mit Bewegungsvertrauen meine ich nach Verletzungen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, es ist rehabilitiert, aber ich vertraue dem Bereich noch nicht so, wie ich ihm vertrauen sollte, um meine volle Leistungsfähigkeit abzurufen. Es kann aber auch sein, dass du wettkampfmäßig aus einigen Niederlagen kommst und so ein bisschen an dir selber zweifelst, an deinem Training zweifelst, an deiner Leistung zweifelst, also in diese teilweise auch sehr starke mentale Spirale, in die man kommt. Und da ich vor über einer Woche circa ein ganz kurzes Reel dazu gemacht habe, wobei ganz kurz ist auch nicht richtig, das waren fast 3 Minuten. Aber ich habe natürlich im Podcast noch mehr die Möglichkeit, darauf einzugehen, was ich genau meinte und was es dann am Ende auch ausmacht, Bewegungsvertrauen wieder zu bekommen und sich das Vertrauen wieder zu erarbeiten, weil genau das ist es. Du musst dir das Vertrauen von deinem Nervensystem wieder erarbeiten. Du musst dem Nervensystem wieder zeigen, hey, das ist sicher, was wir machen und du musst mich nicht einschränken und schauen, dass du dann wieder auf deine persönliche Siegerstraße kommst. Und damit oder darüber, besser gesagt, möchte ich heute mit dir sprechen. Aber auch noch über ein paar andere Dinge, die mir so im Kopf rumschwirren, die ich einfach mal loswerden muss. Und wo ich genau weiß, dass du, wenn du jetzt auch schon länger hier dabei bist, nachvollziehen wirst, was ich meine und den ein oder anderen Denkanstoß vielleicht auch für dich mitnehmen kannst. In diesem Sinne, lass uns in die neue Folge reinstarten, schnall dich an und let's go! Ich finde das Thema Bewegungsvertrauen aus mehreren Perspektiven unfassbar spannend, weil es ist am Ende nicht die eine Sache oder die eine Sichtweise, die Vertrauen wieder erarbeitet, sondern es ist das Zusammenspiel aus allen Bereichen. Was meine ich damit? Zum einen auf der physiologischen Ebene. Häufig denken Leute ja, wenn sie irgendwelche Informationen zum Thema Neuroathletik hören oder lesen, dass Neuroathletiktrainer, ich spreche es jetzt einfach mal global aus, der Meinung sind, dass man kein klassisches Training mehr machen muss, sondern einfach in Anführungszeichen nur noch Neuroathletiktraining. Wenn dir das irgendwann mal jemand erzählt hat, dann lösch das bitte aus deinem Gehirn. Das ist nämlich völliger Schwachsinn, dass das so ist. Das ist nicht das Ziel, was die neurozentrierte oder neuroathletische Sichtweise verfolgt. Neuroathletiktraining ist dafür da, die Sichtweise von Bewegung über das Gehirn und über das Nervensystem, also über das zentrale Nervensystem, das Gehirn und das Rückenmark, das periphere Nervensystem, das autonome Nervensystem. Ich packe es jetzt einfach für die Folge in dieses große Wort Nervensystem, aber man kann es in sich auch noch mal aufteilen. Aber es geht darum, den Körper und die Bewegung aus der Sicht des Nervensystems zu sehen. Und zu schauen, was braucht der Körper noch an Input, um einen besseren Output zu generieren. Das heißt, Neuroathletiktraining ist eine Perspektive, eine Sichtweise, aber keine Sache, die ausdrücken will, hey, mach bitte nur noch das und nichts anderes mehr. Weil am Ende ist natürlich dieses neuronale Signal, was kommt, auch quasi der Vorbote für die Muskulatur, um einen Bewegungsplan auszuführen. Ne, um zu sagen, hey, mach das und das auf bewusster Ebene, auf unbewusster Ebene. Aber es geht darum zu schauen, welche anderen Voraussetzungen für eine Bewegung noch gegeben sein müssen. Unfassbar spannend, weil neurozentriertes Training so die Brücke zwischen der Theorie in der Neurowissenschaft und der praktischen Anwendung in der Trainings- und Bewegungswissenschaft bildet. Wenn du dir ein beliebiges Neuroanatomiebuch schnappst und hier auch schon länger mit am Start bist, wird dir auffallen, dass ich zu vielen Dingen schon was gesagt habe. Und in dem Moment, wo man sich diese Neuroanatomiebücher anschaut, hat man die pure Theorie. Also das, was theoretisch möglich ist, was der Bereich macht, ne, was der Bereich für Aufgaben hat und so weiter. Es hat aber bis dato die Anwendung dazu gefehlt. Und in den letzten Jahrzehnten ist die funktionelle Neurologie, also die angewandte Neurologie, dahingehend gewachsen, dass wir sagen können, okay, wir haben Mittel und Wege durch Bewegung, durch andere Mechanismen und Faktoren gefunden, um diese Bereiche zusätzlich zu trainieren. Dass das Gehirn und dass der menschliche Körper natürlich unglaublich komplex sind, steht hier gar nicht zur Debatte. Und natürlich werden Inhalte teilweise sehr vereinfacht dargestellt. Das liegt aber auch daran, weil sich, denke ich, niemand, vor allen Dingen auf den sozialen Medien, eine utopisch komplizierte Grafik angucken möchte mit der Lage der verschiedenen Kerne und mit den verschiedenen Nervenbahnen und den verschiedenen Systemen, ne? Also, wenn ich dir eine Abbildung aus dem Neuroseminar oder aus meiner Neuroausbildung zeigen würde, würdest du sagen, Lara, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was will ich mit so einer Abbildung? Erklär mir bitte auf einfachem Wege, was ich wie zu tun habe und lass uns gemeinsam herausfinden, ob das auch was ist, was mein Nervensystem toleriert. Und da sind wir schon so beim zweiten Punkt. Bewegungsvertrauen, wie gesagt, hängt natürlich nicht nur von der neuronalen Komponente ab, sondern auch von der physiologischen und von der mentalen. Also ich würde sie wirklich als das Erfolgsdreieck bezeichnen. Und der Körper kommuniziert, ich nenne es jetzt einfach mal kommuniziert, ja auf verschiedene Arten und Weisen. Der Körper ist unglaublich komplex, anpassungsfähig, guckt sich an, hey, ne, ist das, was ich tue, gerade sicher? Wie verhalte ich mich in der Umwelt? Ne, wir nehmen viele der Reize, die um uns herum sind, gar nicht bewusst wahr, weil wir wahrscheinlich sonst im Mental Overload wären. Aber es ist nun mal so, dass der Fokus bei Bewegungsproblemen oder wenn jemand aus einer Rehabilitation kommt, häufig auf das rein mechanische und vielleicht sogar ein bisschen auf das mentale gelegt wird. Und bei vielen Athleten wird häufig der neurophysiologische Aspekt vergessen, weil die Therapeuten darin nicht ausgebildet sind, weil man da vielleicht auch nicht viel drüber gehört hat, weil man selber als Sportler auch nicht weiß, dass es das gibt. Die Gründe können da wirklich vielfältig sein. Und das ist auch kein Vorwurf an irgendwen, das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland, und ich weiß, dass das eine unfassbar alte Leier ist, aber die Platte spiele ich halt immer wieder, so lange, bis ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht mehr spielen muss, habe ich das Gefühl, dass wir eher damit beschäftigt sind, uns gegeneinander zu, also gegeneinander zu rebellieren. Und andere Trainer, Therapeuten so gerne in Frage stellen, vor allen Dingen auf Social Media. Also es ist wirklich ein Hexenkessel teilweise da. Und ich habe mir wirklich zwei, drei, vier, fünfmal überlegt, ob ich teilweise neurologische Input-Posts mache oder ob ich sage, ey, ich will einfach meine Ruhe haben, gute Ergebnisse abseits von Social Media liefern. Aber das ist auch nicht das, was ich mir für die Zukunft vorstelle, nämlich mich zu verstecken. Ich will zeigen, wie ich arbeite. Ich will zeigen, was ich für Ergebnisse liefere. Es können mir super gerne Fragen gestellt werden, falls du meinen letzten, oder das ist gar nicht der letzte, der ist schon ein paar Wochen her, Post gesehen hast zu den Augenliegestütz. Der ist aus meiner Perspektive voll viral gegangen. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viele gespeicherte Slides da unten oder habe noch nie gesehen, dass fast 1000 Leute. Das ist schon krass für mich, weil ich bin ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht, ich bin jetzt auch kein Riesen-Riesen-Account. Auf jeden Fall haben sich meine Followerzahlen fast verdreifacht nach dem Post. Dann habe ich gesehen, dass der Beitrag ungefähr 1000 Mal abgespeichert wurde. Ich glaube, der hat an die 900 Likes, wo ich einfach auf oberflächliche, solide Art und Weise erklärt habe, warum man Augenliegestütz durchaus neurologisch verwenden kann. Die Basisvariante davon, also dieses Finger zur Nasenspitze, Finger zur Brücke der Nase, wie auch immer, und was das macht und wo das liegt und was das aktiviert, ne, das periaquäduktale Grau und. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, die Kommentare darunter, auch von Kollegen und Kolleginnen aus der Physiowelt, waren durchweg positiv. Und dann hatte ich so ein, zwei Rabauken, wo ich gemerkt habe, die stellen Rückfragen, aber nicht, weil sie das Thema verstehen wollen, sondern weil sie Bashing-Grundlage haben wollen. Und ich hoffe, dass ich denen mit meiner Antwort den Wind aus den Segeln nehmen konnte, weil ich nämlich auch, während ich die ganze Sache da kommentiert habe, von einem Account gesehen habe, die mit Neuroathletik hat keine wissenschaftliche Evidenz einen Post kreiert haben. Und dann habe ich mir mal durchgelesen, was die da genau kritisieren. Und ich kann euch wirklich ehrlich sagen, dass das die größte Scheiße war, die ich jemals in meinem Leben zu diesem Thema gesehen habe. Also das war überhaupt nicht reflektiert. Die Leute haben leider überhaupt nicht verstanden, worum es bei dem Thema ging. Es ging wahrscheinlich, sie haben es verneint, aber es ging ganz offensichtlich aus meiner Perspektive nur darum, Clickbait zu bekommen, sich irgendwelchen Everybody's Darling-Leuten anzuhängen und zu sagen, ja, dazu gibt es keine Wissenschaft. Und dann haben die irgendeine Studie rausgeholt, die solche Leute immer rausholen. Da ging es nämlich um die Griffkraft. Und die ist von anno 1900. Und natürlich, also das ist auch geil, da wurde halt festgestellt, dass neuronale Intervention keinen signifikanten Einfluss auf die Griffkraft haben, also auf die Testung der Griffkraft. Und dann denke ich mir, okay, wir haben jetzt einen Teilbereich rausgeholt, nämlich die Griffkraft. Und die haben, was haben die gemacht? Ich glaube, Nervenmobilisationssachen für die Finger, Handgelenke, pipapo. Also die haben quasi auch mehr auf neuroanatomischer Ebene gearbeitet. Und damit bashen die einen ganzen Ansatz. Und da denke ich mir, okay, du kannst aber nicht sagen, dass eine neuronale Intervention bei der Griffkraft nicht geholfen hat, was automatisch bedeutet, dass Neuroathletiktraining bei keiner Herangehensweise funktioniert. Und Leute, das musst du dir wirklich mal klar machen, Leute geben Neuroathletik bei Springer, Google Scholar oder bei anderen Plattformen ein, wo ich mir manchmal denke, ey, geht bitte nochmal zurück in die Uni. Da gibt es Module, die heißen wissenschaftliches Arbeiten. Wenn man die besucht, dann hat man eine sehr gute Grundlage dafür, wie man mit Studien oder mit Quellenangaben umgehen kann. Dass man dazu nichts findet, sagt sogar meiner Nachbarin von oben was wahrscheinlich, die mit dem Thema gar nichts an der Mütze hat. Neuroathletiktraining ist eine Bezeichnung für eine Trainingsphilosophie von Lars Lienhardt, der sich damals einfach gedacht hat, hey, wie kann ich diesen Ansatz denn nennen, damit alle verstehen, worum es geht? Und Neuroathletiktraining bezeichnet das mit am besten. Und dass dazu keine direkten Studien existieren, wie gesagt, weiß der dümmste Grashalm auf meiner Wiese hier im Garten. Ich gucke nämlich gerade raus. Nichts, mir nichts Besseres eingefallen. Sorry, eine bessere Visualisierung gibt es gerade nicht. Und dann wird direkt so ein Bashing daraus gemacht. Und ich denke mir so, okay, ich reagiere nicht wie sonst sehr impulsiv, sondern ich gehe ins Gespräch und sage, ey, passt auf, wenn ihr wollt, kann ich euch gewisse Studien zu dem Thema zukommen lassen. Das wurde dann auch bejaht. Und als ich danach gefragt habe, hey, wie ist denn eure E-Mail-Adresse? Weil auf der Internetseite von den Herrschaften keine E-Mail-Adresse war, habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Das ist über eine Woche her. Und das hat mir einfach mal wieder gezeigt, es gibt Leute, die nicht verstehen wollen, worum es geht. Und ich habe, um den Loop mal zurückzuschlagen und dann gleich auch mehr in das Thema Bewegungsvertrauen einzusteigen, das Gefühl, dass in Deutschland jeder mit seinem Ellenbogen versucht, den anderen schlecht zu machen, um sich selber in einem besseren Licht darzustellen. Und das finde ich einfach nur zum Kotzen in jedem einzelnen Bereich. Ob das jetzt auf dem Gesundheits-Performance-Trainermarkt ist, ob das bei Sportlern ist, ob das bei Unternehmen ist, diese Ellenbogengesellschaft geht mir teilweise maximal auf den Sack. Es heißt nicht, dass es keine Konkurrenz geben soll. Konkurrenz ist wichtig. Konkurrenz, ne, weiß jeder, belebt das Geschäft. Man hinterfragt sich vielleicht auch noch mal auf eine andere Art und Weise. Es geht nicht um die Konkurrenz per se. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen, dass selten Leute Verständnis für die anderen aufbringen wollen, sondern einfach zeigen wollen, hö, guck mal, der ist schlecht. Und der arbeitet nicht evidenzbasiert, aber ich mach das. Komm bitte zu mir und steck mir dein ganzes Geld in den Rachen. Da kommen wir nämlich auch zu einem anderen Punkt, dass viele Coaches teilweise eine Abhängigkeit schaffen, die so nicht vertretbar ist. Ich sag dir ganz ehrlich, du musst nicht, also es kommt drauf an, wenn du jetzt stark verletzt bist und das Neuroathletiktraining über mehrere Monate stattfinden muss, dann macht das natürlich Sinn, aber in den meisten Fällen, 90% der Leute, die zu mir kommen, sind einmal, maximal zweimal bei mir, vielleicht in den allerseltensten Fällen auch noch ein drittes Mal und dann ist das Coaching abgeschlossen. Du kommst zu mir, du sagst, ey, ich habe seit Monaten da eine Bewegungseinschränkung, ich kriege das nicht gelöst, kannst du mir helfen? Wir erarbeiten das raus, ich kreiere mit dir zusammen einen Trainingsplan, du arbeitest daran, das Problem löst sich im besten Fall dann schon auf, dann ist das Thema durch. Und es geht nicht darum zu sagen, wir müssen einmal die Woche Neuroathletiktraining machen, wir müssen einmal die Woche hier. Das ist ja totaler Quatsch. Also dein Nervensystem braucht doch Zeit, sich an die Reize anzupassen, die du ihm gibst. Und wenn du jede Woche irgendeinen neuen Drill rausholst, ja, was soll denn dann passieren? Dass wir über Progression und über Anpassung sprechen müssen, ist klar. Aber in den ersten 4 bis 6 Wochen gilt es erstmal, ein starkes Fundament zu legen mit den Übungen, die wir erarbeitet haben. Aber ich versuche jetzt gar nicht, oder ich will jetzt auch gar nicht noch weiter da reingehen, weil wir haben ja jetzt schon knapp eine Viertelstunde darüber gesprochen. Das war aber noch mal was, was mir auf dem Herzen gelegen hat, wo ich sage, das würde ich gerne einmal mit dir teilen. Dass du generell, wenn du Inhalte auf Social Media siehst, reflektierter damit umgehst, wenn irgendjemand aus deinem Kreis, den du da hast, was anfängt zu bashen, ne, keine Ahnung, vegane Ernährung ist scheiße, Strength and Conditioning macht man nur so und so, oder Leute machen ja auch super gerne Reaction-Videos, wo ich mir denke, investiert die Energie doch mal in euren eigenen Content, anstatt den Content von anderen Leuten schlecht zu reden. Das ist es in den meisten Fällen nämlich auch. Die sagen dann, nee, das stimmt so nicht, das ist schon überholt. Dann denke ich mir, ey, dein Content besteht daraus, andere irgendwie zu korrigieren wie so ein Klugscheißer, anstatt dass du selber mal was machst, ne? Also, boah, ich sag dir, ich werd Minister auf Instagram. Und dann werde ich da, ich würde so viele Leute einfach rausschmeißen, weil die so eine Scheißart mit sich bringen. Aber ja, Social Media ist ja in Klammern leider in manchen Fällen für alle gedacht, ne? Und jetzt gehen wir zum Thema Bewegungsvertrauen zurück. Und was braucht der Körper denn aus der neurologischen Sicht? Weil da bin ich die Expertin. Was braucht er denn, um dir wieder zu vertrauen? Und der erste Punkt oder der erste Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, auch abhängig vom Schweregrad der Verletzung, da würde ich nämlich jetzt im ersten Schritt mal auf den Bereich Verletzungen eingehen, ist, dass du, auch wenn ein Arzt dir vielleicht rät, den Bereich stillzuhalten, ruhig zu legen, 6 Wochen eingibst oder was auch immer, dass du schon eher mit dem Gedanken spielen solltest, diesen Bereich zu bewegen, selbst wenn es nur kleine Bewegungen sind. Erfahrungsgemäß, ich meine, ich habe super viel Glück mit meinen Ärzten, das muss ich an der Stelle mal wirklich sagen. Also sowohl mein Hausarzt als auch mein Orthopäde, das sind wirklich großartige Leute, das kann ich nicht anders sagen. Aber ich kenne auch Leute in meinen Coachings, die gesagt haben, ja, aber der Arzt hat gesagt, ich soll das jetzt erstmal 3 Wochen in der Schiene halten und ich soll das erstmal ruhig halten. Und dann denke ich mir, okay, warum denn? Ne? Also warum soll das Gelenk so lange in einer Position verharren? Weil was passiert denn auch, wenn das Gelenk zu lange stillgehalten wird? Natürlich möchte man verhindern, dass weiterer Schaden auf struktureller Ebene genommen wird. Das kann ich auch verstehen. Aber es passiert auch ganz viel mit deiner Körperlandkarte. Also wenn du deinen Arm schon mal ein paar Wochen im Gips hattest oder wie ich vielleicht, ich hoffe nicht, aber schon mal die Erfahrung mit einer Meniskus-Kreuzbandgeschichte hattest, dann guckst du dir dein Bein oder deinen Arm nach ein paar Wochen an und denkst dir, also viel Unterschied zu einem Zahnstocher ist da jetzt gerade nicht mehr. Und das ist mit das auffälligste Merkmal, was der Körper da noch hat, nach dem Motto, use it or lose it. Und dass Muskulatur natürlich atrophiert und weggeht, wenn der Reiz fehlt, ist natürlich klar. Ne, wenn es nicht bewegt wird, kommt kein Reiz, kann kein Wachstum entstehen oder die Muskulatur kann nicht gehalten werden, wenn sie nicht genutzt wird. Und viele empfinden das als super undankbar und sagen dann, hey, ne, ich trainiere schon seit Jahren. Ich hatte stabile Schenkel und jetzt ist auf einmal alles so dünn und hier und da. Und es ist ja faszinierend auf der einen Seite. Ich meine, es ist auch physiologisch super leicht erklärbar, dass der Körper das macht. Aber auch rein auf neurologischer Ebene ist es doch spannend, dass der Körper sagt, okay, ich brauche den Bereich gerade nicht oder ich kann diesen Bereich nicht benutzen. Ich baue Muskulatur ab. Und auch die Rezeptoren an der Stelle werden ja nicht so genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollten. Und du hast bestimmt schon mal von, oder in, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das gesagt habe, ich sage das in super vielen Folgen, von der sensorischen und motorischen Landkarte gehört. Das heißt, es gibt eine sensorische Landkarte in deinem Körper oder in deinem Gehirn, nicht in deinem Körper, in deinem Gehirn. Und es gibt eine motorische Landkarte und Sensorik moduliert immer Motorik. Also Motorik entsteht durch die Signale, die wir sensorisch auch aufnehmen. Und du kennst vielleicht auch noch den Homunculus. Das war dieser komische Typ, der so große Hände und so große Füße hatte und so einen großen Mund. Und so würde uns ja quasi unser Gehirn aufgrund der Rezeptorendichte, die wir an den Bereichen haben, sehen. Und jetzt ist es natürlich, wie gesagt, auf der einen Seite verständlich, dass das Gelenk ruhig gestellt werden soll, damit kein weiterer Schaden genommen wird. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese sensorischen und motorischen Landkarten darunter ziemlich leiden, weil die Bereiche halt nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden sollen. Und ich kann dir empfehlen, wenn du vor allen Dingen auch ein gutes Körpergefühl hast, eine gute Eigenwahrnehmung, dass du dem Bereich natürlich einen gewissen Zeitraum gibst, um sich zu erholen, dann aber schaust, dass du möglichst schnell ist nicht das richtige Wort, weil das hört sich so an, als wenn du den eigenen Körper so ein bisschen übergehen möchtest, aber möglichst passend und effizient wieder in die Bewegung reinkommst. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben von jemandem, den ich betreut habe. Da haben wir bei einem Schienwadenbeinbruch auch eine wirklich üble Geschichte. Erstmal angefangen, sensorisch zu arbeiten. Also dann war der Gips ab oder der Verband ab. Irgendwie sah das so aus wie eine Mischung aus beidem. Der war ab. Und ich habe quasi mit ihm erstmal getestet, okay, wie ist die Sensorik auf der verletzten Seite denn im Vergleich zu der gesunden Seite? Und da haben wir schon festgestellt, dass zum Beispiel weich, also ich hatte so eine Feder, auf der einen Seite nicht so gut wahrgenommen werden konnte wie auf der anderen, teilweise Sensorikstörungen vorgelegen haben, also das Spitz zum Beispiel, da habe ich so einen Schaschlikspieß, auf der einen Seite überhaupt, also auf der verletzten Seite gar nicht wahrgenommen werden konnte und auf der anderen Seite halt super intensiv und gefühlt intensiver als sonst. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, vor allen Dingen, wenn in dem Bereich auch Narben sind und da auch was operiert wurde, dass teilweise Sensorik und Sensibilitätsstörungen damit einhergehen. Das haben wir dann Schritt für Schritt auch in Abstimmung mit dem Physiotherapeuten langsam wieder aufgearbeitet, haben die Sensorik optimiert und er hat tatsächlich in den ersten, ich glaube, das waren die ersten 2 Wochen, festgestellt, dass durch das Aufarbeiten der Sensorik auch seine Motorik beim Laufen besser geworden ist. Der Fuß konnte wieder stabiler abgestellt werden. Er hat ein viel sichereres Bewegungsgefühl gehabt. Und dann haben wir angefangen, uns auch um die Motorik des Fußes zu kümmern. Der Fuß hat eine sehr hohe Relevanz für unser Nervensystem, vor allen Dingen auch die Verbindung von Boden zu Körper. Ne, da kann ich auch noch mal eine gesonderte Folge drüber machen, weil das wird den Rahmen jetzt sprengen und den Rahmen habe ich schon am Anfang der Podcast-Folge gesprengt. Aber fürs Nervensystem ist in erster Linie Sensorik entscheidend und was auch eine auffällige Sache ist, vielleicht bemerkst du das bei dir selber oder bei Leuten in deinem Umfeld, dass Menschen, die verletzt sind und die eine gewisse Bewegung machen oder eine gewisse Übung machen, sich den Bereich auch immer zusätzlich noch einmal anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, ich mache einen Ausfallschritt beim Physiotherapeuten mit meinem zweitstarken Bein, nennen wir es jetzt mal, mit meinem zweitstarken Bein. Und ich soll die Ausfallschritte machen. Ich glaube, Ausfallschritte muss ich dir an der Stelle jetzt nicht nochmal erklären. Und normalerweise habe ich meine Blickrichtung immer gerade nach vorne gerichtet. Aber mir ist vor allen Dingen in den ersten Wochen aufgefallen, dass ich häufig zu der Stelle geguckt habe, wenn ich die Übung gemacht habe. Ich habe quasi mein Kniegelenk die ganze Zeit dabei beobachtet, wie es sich bewegt. Und das ist vor allen Dingen im Reha-Kontext super spannend, weil das viele Leute machen und sich das Nervensystem, das machen Leute nicht bewusst, die merken das noch nicht mal teilweise, bis man sie darauf aufmerksam macht, aber das Nervensystem sich für diesen Bereich mehr Sicherheit holt. Das heißt, ich möchte sehen, ich möchte mir visuelle Informationen darüber holen, ob das, was ich tue, gerade auch so richtig ist für mein Knie und ob mir irgendwas auffällt. Das heißt, es gibt einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor fürs Gehirn. Und visuelle Informationen sind in der neuronalen Hierarchie ja mit die wichtigsten. Also wir haben ja erst die visuellen Informationen, dann kommen die Gleichgewichtsinformationen und am Ende kommen die propriozeptiven Informationen durch unsere Rezeptoren in den Gelenken. Ich sage ja immer, dass einer nicht unwichtiger ist als der andere, aber wenn es fürs Nervensystem drauf ankommt, spielen die Augen mit die größte Rolle. Für Schmerzreduktion, für Bewegungswahrnehmung, für Leistungsfähigkeit. Die Augen sind da wirklich ein Umschaltplatz für viele, viele Bereiche und für viele Ziele. Die Sportler oder auch andere Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Sport am Hut haben, dementsprechend verfolgen. Und was man Leuten in der Reha natürlich abtrainieren muss, ist genau das zu tun, weil nachher brauchst du dieses Bewegungsgefühl und dieses Bewegungsvertrauen wieder ohne die zusätzlichen Informationen deiner Augen. Das sollte also im Laufe der Rehabilitation alles möglichst abgestellt werden. Aber wenn du gerade verletzt bist und wenn du gerade so das Gefühl hast, ey, ich habe eine Bewegung, der vertraue ich nicht so ganz, dann achte beim nächsten Mal drauf, ob du auch jemand bist, der sich die Sache immer sehr genau anguckt, sage ich jetzt mal, ne? Als ob du das Gefühl hast, ich kann die Augen nicht so ganz von der Stelle wegziehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin instabiler oder ich kriege nicht so viel Kraft in den Bereich rein, die Bewegungswahrnehmung ist an der Stelle nicht gut. Das solltest du dir definitiv abgewöhnen, vor allen Dingen, wenn es nachher wieder Return to Sports geht, in die sportspezifischen Sachen. Also wie gesagt, bei Verletzungen, die jetzt akuterer Art sind, ruhig schon eher in die Bewegung reingehen, kontrolliert nach Absprache mit deinem Therapeuten oder wenn du einen Trainer zur Hand hast, Sensorik auf jeden Fall mit einbeziehen. Das ist ein echter Gamechanger. Und wenn du gerade bei gewissen Bewegungen jetzt keine akute Verletzung hast, aber merkst, da fühle ich mich nicht gut, da habe ich immer mal wieder Beschwerden, achte mal drauf, wie sich diese visuelle Komponente in dem Bereich zeigt. Das kann im Krafttraining sein, das kann im Kampfsporttraining sein. Wenn du Probleme mit irgendwie mit der Hand hast oder mit dem Knie, guckst du während der Trainingseinheit häufiger da drauf. Ne? Achte da bei dem nächsten Training mal drauf. Wenn du dich dabei erwischt, dann weißt du, dass sich das Unterbewusst schon ziemlich eingefleischt hat. Aber es geht nachher darum, wirklich mehr Bewegungsvertrauen zu generieren, ohne dass die Augen ständig gucken müssen, was das Gelenk tut, wie das Gelenk steht, weil das können die anderen Bereiche auch sehr gut handeln. Und das sollten sie auch, weil wenn du nachher, wie gesagt, wieder in deinen Sport zurückkehrst, ob das MMA-Ring, BJJ ist, ist völlig egal, wirst du nicht die Zeit und wirst auch nicht die Kapazitäten haben, so kann man es nennen, die Kapazitäten haben zu schauen, ob du dich da freier oder ob du da dementsprechend auch stabiler in der Bewegung bist. Jetzt hörst du wahrscheinlich Higgins im Hintergrund pöbeln. Meine Nachbarin kam gerade wieder und er ist hier ja der Security-Beauftragte und deswegen kann es sein, dass er gleich einmal rumpöbelt. Also nicht wundern, nicht erschrecken, aber obwohl, nee, doch nicht gepöbelt. Kurze Side-Quest hier eingespielt mit dem Pöbler hier, ne? Aber irgendeiner muss ja hier auf mich aufpassen, wenn Robin die ganze Zeit auf seinen BJJ-Touren unterwegs ist. So, zurück zum Thema Bewegungsvertrauen. Das waren jetzt natürlich zwei Beispiele aus dem Reha-Fall. Jetzt gibt es natürlich auch den Fall, dass du von Turnieren oder Kämpfen wiederkommst und einfach reingeschissen hast. Also hat einfach alles nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Du bist enttäuscht. Du denkst dir, okay, jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen härter arbeiten. Ich muss mehr an meinem Mindset arbeiten. Das sind so diese Standardgedanken, die einem zuerst kommen. Ich habe in meinem Reel auf Instagram eine Analogie erklärt, die ich von meinem Physiotherapeuten geklaut habe. Grüße gehen an der Stelle raus. Ich habe es bei ihm aber auch angekündigt, einen Tag später, dass ich seine Analogie für meinen Neurokram benutzt habe. Er hat die Analogie anders verwendet. Also es ist nicht eins zu eins seine, aber es ist das Grundgerüst ist von ihm quasi. Aber ich fand es ziemlich spannend. Also wenn ich dich bitten würde, ein Telefon zu beschreiben, dann würdest, also so ein richtiges Telefon, kein Handy, ne, Telefon, so richtig Oldschool-Telefon, so mit Tasten und Hörer und so einem kleinen Display vielleicht auch noch, ne, dann würdest du mir genau diese Sachen beschreiben. Du würdest sagen, ich sehe Tasten, ich sehe ein kleines Display, ich sehe irgendwie auch also den Schlitz vom Hörer. Ich sehe hinten vielleicht auch noch so eine Kappe, wo Batterien reinkommen. Je nachdem, wie alt du bist, wirst du dich noch daran erinnern. Und dann denke ich mir, okay, und worauf kommt es jetzt an, wenn ich ein Telefon habe? Und mein Impuls, den ich dazu hatte, ist nicht, es kommt nicht darauf an, wie groß die Tasten sind, je nachdem, wie alt du bist und wie groß die Tasten sein sollen, aber wir bleiben neutral. Es kommt nicht darauf an, wie groß die Tasten sind. Es kommt nicht darauf an, wie groß der Bildschirm ist. Es kommt nicht darauf an, welche Form, Farbe, welches Modell dein Telefon hat, sondern es kommt am Ende auf die Verbindung an. Es kommt darauf an, dass das Telefon in dem Fall eine Connection zu anderen Leuten herstellen kann. Und das ist es bei dir auch. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Es geht nicht darum, Dinge härter zu machen. Es geht auch nicht darum, plötzlich alles über einen Haufen zu werfen und zu sagen, so nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt ein neues Telefon, weil das alte, gefällt mir nicht mehr oder ich habe das Gefühl, ich muss nur das Telefon tauschen. Wenn du das Telefon tauscht und es gibt immer noch keine Verbindung, weil beispielsweise dein Kabel nicht richtig funktioniert, dann kannst du noch so viele Telefone kaufen. Es wird nicht funktionieren. Und das ist es oft, was der Schlüssel nachher ist, auf neurologischer Ebene zu schauen, okay, woran hapert es denn wirklich? Es hapert selten an der Trainingsintensität, es hapert auch selten am Potenzial, am Talent, an der Fähigkeit, seine Leistungsfähigkeit irgendwie abzurufen, sondern es hapert teilweise an ganz anderen Stellschrauben. Und es hapert daran, wenn ich jetzt aus meiner Neuroperspektive spreche, wie gut dein Nervensystem mit Geräuschen umgehen kann. Kann dein Nervensystem überhaupt Geräusche richtig zuordnen im Raum? Weiß dein Gehirn, wo die Geräusche herkommen? Oder denkst du nur, dass dein Gehirn das weiß oder dass du das richtig zuordnen kannst? Was ist mit den Lichtverhältnissen, die während des Wettkampfs auch eine Rolle spielen? Was ist mit alten Verletzungen, die nicht richtig aufgearbeitet wurden und wo du denkst, ja, sie machen mir rein auf physiologischer Ebene keine Probleme mehr, was aber nicht bedeutet, dass sie für dein Nervensystem nicht relevant sind. Und das darf man an der Stelle nicht verwechseln. Dann gibt es aktuell, ich sag mal, Einschränkungen, was die reflexive Stabilität angeht, also die Stabilität, die du aufbringen musst, wenn du dich nicht bewusst darauf konzentrierst, kann der Körper stabil bleiben? Wie optimal arbeiten Augen, Gleichgewicht, Kleinhirn zusammen? Es gibt so viele Fragen, die man sich stellen muss an der Stelle. Und ich habe es in dem Reel auch schon gesagt, es gibt dafür keine pauschale Antwort. Also ich kann dir nicht sagen, dass genau das jetzt dafür verantwortlich ist, dass du dein Vertrauen in die Bewegung durch Verletzung oder durch mehrere aneinandergereihte Niederlagen nicht abrufen kannst. Das kann niemand pauschal beantworten. Und es gibt auch nicht dieses eine, ja, wir müssen jetzt alle die Augen trainieren, weil die Augen sind dafür verantwortlich, dass du im Wettkampf optimal abrufen kannst. Das kann für einen Athleten wirklich wunderbar funktionieren. Aber ich finde, auch da hat es was mit Verantwortung zu tun, wenn wir sagen, das können wir aber nicht auf alle gleichzeitig projizieren. Wir können nicht sagen, dass das bei allen Athleten die Augen sind. Das ist doch maximal verantwortungslos. Das geht nicht, ne? Und dementsprechend ist eine individuelle Betrachtungsweise und vor allen Dingen intensive Betrachtungsweise immer der Schlüssel dafür, zu schauen, wo ist das Leck in diesem Fall? Also wo fehlt Vertrauen? Und Vertrauen verlierst du nicht immer auf mentaler Ebene, ne, dass man sich den Wettkampf noch mal mehr visualisieren muss, dass man noch mal mehr meditieren muss, sondern es liegt oft daran, dass die Infos, die aus deinem Körperinneren, aus der Umwelt kommen, oben in deinem Oberstübchen kein gutes Fundament bilden und kein stabiles Sicherheitsnetzwerk für dein Wettkampf im Kampfsport ist. Und Kampfsport ist generell ja kein sicherheitsorientierter Sport, ne? Also du bist da ja nicht wirklich in einem Safe Space. Natürlich, um dich herum ist ein Ärzteteam. Also wenn was sein sollte, bist du bestens versorgt. Aber du weißt, wenn du auf die Matte gehst, wenn du ins Oktagon steigst, wenn du in den Ring gehst, besteht potenziell ge die Gefahr, dass du durch die Gegend geworfen wirst, dass du auf dem Boden aufkommst, dass du Schläge gegen den Kopf bekommst, ne? Sinnbildlich ist das jetzt nicht die Priorität oder nicht eins der Lieblingsaufgaben, die unser Gehirn gerne übernimmt, Schläge zu kassieren. Stell dir mal vor, du läufst so durch die Stadt. Und da kommt random ein Typ und wirft dir einen Ball gegen den Kopf. Also, und du siehst das noch, du kannst auch gerade so schnell reagieren, dass du dich klein machst und den Kopf mit deinen Armen schützt. Das ist die normalste Reaktion der Welt. Da gibt es auch eine coole Abbildung von meiner Seahouse-Ausbildung. Das war das erste Modul, Essentials of Elite Performance, wo quasi ja, so die Grundlagen so ein bisschen besprochen wurden. Was heißt ein bisschen? Die wurden schon sehr intensiv besprochen, aber die Grundlagen vom Neuroathletiktraining. Und da wurde dieser Bereich, dass das Gehirn so ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, nochmal genauer unter die Lupe genommen. Und da wurde halt auch ein Bild gezeigt, wo ein Baseballschläger in eine Zuschauermasse reingeflogen ist und man die Reaktion der Leute abgebildet hat. Und das Erste, was wir auch auf natürliche Art und Weise und auch als Reflex machen, ist, wir machen uns klein, wir wollen die Angriffsfläche verkleinern und wir schützen unseren Kopf. Und im Kampfsport zielen wir darauf ab, den anderen am Kopf zu treffen. Und ich weiß das ja, wenn ich da reingehe. Ich weiß ja, dass das potenziell so sein könnte. Und wenn du jetzt auch weißt, dass dein Gehirn natürlich auch immer Prognosen und Vorhersagen für die kommende Situation macht, klingt es nur logisch, wenn ich sage, dass die Prognose für die zukünftige Bewegung auch so ausfallen kann, dass dein Gehirn und dein Nervensystem sich nicht sicher und nicht geschützt fühlen und dementsprechend Maßnahmen einleiten, um aus dieser Situation rauszukommen. Das sind dann auf einmal Leute, die plötzlich versagen, sich nicht mehr mit sich selber verbunden fühlen, wo auf einmal Schmerzen und Bewegungseinschränkungen vor dem Wettkampf noch eine Rolle spielen. Wo du häufig krank bist vor dem Wettkampf, ne, es hat doch nicht immer unbedingt was mit dem Weightcut zu tun, der ja teilweise auch sehr hart ist. Aber das Nervensystem kommuniziert schon teilweise deutlich vorher mit uns und sagt, ey, die Prognose für das, was wir tun wollen, ist nicht wirklich gut. Selbst wenn du schon viel Erfahrung im Kampfsport gemacht hast. Erfahrung ist eine sehr wichtige Komponente, ne, weil wir dann auch immer schauen, okay, wie habe ich die Situation damals gelöst? Es ist aber auch so, wenn du mal so richtig kassiert hast und dich dabei vielleicht auch verletzt hast, ist das auch eine Erfahrung, die abgespeichert ist. Und damit das Gehirn nachher aus dem Brei von Informationen, Erfahrungen und Prognose eine Bewegungsentscheidung treffen kann, solltest du dafür sorgen, dass du selber weißt, welche Inputmaßnahmen du für dich selber noch verbessern kannst und wo du noch selber was herausholen kannst. Weil ich sag dir ehrlich, die beste und wertvollste Verbindung, die ein Kampfsportler haben kann, ist immer zu sich selber. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ne? Nicht so ein Ego-Mist, zu denken, ich bin der oder die Geilste hier, sondern einfach zu wissen, ich habe Maßnahmen und Möglichkeiten, wo ich mir selber wieder vertrauen kann oder sogar vielleicht noch mehr vertrauen kann als vorher. Genau. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal einen Cut machen. Ich könnte über dieses Thema noch viel weiter philosophieren, aber ich denke, dass es für heute auf jeden Fall reicht. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und wir jetzt hier die, ja, vom Hauptteil 40 Minuten plus das Intro natürlich fast schon voll gemacht haben. Ich bin gespannt, ob ich dir den ein oder anderen Input mitgeben konnte, sowohl in meiner Ansprache will ich es nicht nennen, aber in meinen Gedanken, die ich so zum Thema Neuroathletik generell hatte, plus jetzt natürlich auch auf das Thema Bewegungsvertrauen, ob ich dir damit vielleicht ein bisschen helfen konnte, Gedankenanstöße geben konnte. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und ansonsten, wie gesagt, danke für deine Zeit. Danke, dass du hier wieder mit am Start warst. Und ich hoffe, ich höre dich nächste Woche wieder oder du mich in dem Fall. Und dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Bleib nervenstark und wir hören uns in 7 Tagen. Mach's gut!